Gott selbst kommt in die Welt, wenn der Sohn Davids in die Welt kommt. Diese zwei Stränge sind vorhanden in der Prophetie. Der, der kommt, ist Mensch, ein Sohn eines Menschen, Sohn Davids, aber er ist Gott, der in die Welt kommt. Und dies ist das Große in der Heiligen Schrift, dies ist das Große im Christentum, in der Religion, die die Wahrheit darstellt, dass Gott selbst die Hilfe des Menschen ist. Dass die Hilfe von Gott käme, das war Israel klar geworden in seiner Geschichte. Dass Gott zu Menschen kommt, auch das hatte man erlebt. Aber dann war er wieder weggegangen. Theophanien, Gottes Erscheinungen, hatte es gegeben. Aber eben, sie waren Erscheinungen. Und dann ist er wieder verschwunden. Aber in Jesus Christus ist Gott zu uns gekommen und hat sich unter uns aufgehalten und ist da geblieben für Jahre lang. Ja, er ist wieder gegangen. Aber dann kommt Gott bald wieder. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sagt er zu denen, die nun seine Anhänger geworden waren. Ich komme wieder zu euch. Der Sohn kommt mit dem Heiligen Geist. So wie ja der Vater mit dem Sohn gekommen war. Jesus kann sagen, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. In Jesus Christus ist der ganze Gott da. Im Heiligen Geist ist der ganze Gott da. Der Gott, der uns hilft, kommt zu uns und wohnt hier unter uns Menschen. Und das gibt es in keiner anderen Religion. Gott selbst ist unsere Hilfe. Es wird nicht Leistung von uns gefordert. Das ist nun die gute Nachricht, die wir zu Weihnachten wieder erzählen. Weihnachten ist nämlich eine Zeit, wo vielleicht meistens Altes erzählt wird. Jesus sagt ja von seinen Schriftgelehrten, die seine Botschaft weitertragen werden, sie werden Altes und Neues geben. Einiges ist immer wieder neu, einiges wird uns offenbar, das wir noch nie kannten. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass bei dem, was ich heute Morgen sage, irgendetwas Neues für Sie dabei sein wird. Aber ich hoffe, Sie sind wie Kinder, die gern das Alte hören. Es ist ein Phänomen der Kindheit, dass es das Alte ist, das interessant ist. Ach, das muss dann wieder erzählt werden. Das ist Ihnen längst bekannt, aber Sie möchten es wieder hören. Und der kleine Bub, der vor mir saß, der kennt das, was die Frau ja sagt, dessen bin ich überzeugt. Aber der hat zugeguckt und zugehört, mit Ohren, Augen, wie wenn das eine neue Geschichte wäre. Ja. Schön. Können Sie auch so zuhören? Ich kann aber nicht so erzählen. Ja. Noch einmal etwas über die Frage, warum kam Jesus in die Welt? Ist doch eine alte Frage, nicht? Ist schon längst beantwortet. Wie wollen Sie noch einmal beantworten? Warum kommt Jesus in die Welt? Warum kommt Gott als Mensch in die Welt? Einmal, um zu dienen. Und wenn das nicht neu ist, dann weiß ich nicht, was neu ist. Dass Gott dient. Wir wollen bedient werden. Aber Jesus sagt von sich, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht damit er sich bedienen lasse, sondern damit er diene. Das ist neu für uns, dass wir lernen zu dienen. Das ist nicht selbstverständlich für uns. Ein zweiter Grund, weshalb Jesus in die Welt kommt, ist der, dass er Gott offenbaren will, das heißt Gott zeigen will, Gott klar machen will. Nun hatten die Propheten, wie der Hebräerschreiber sagt, hatten diese schon manches über Gott gesagt und Gott selbst hatte gesprochen und ein Stück Selbstoffenbarung gegeben. Aber Jesus macht Gott klar, wie es noch nie zuvor der Fall gewesen war. Diese, die ihn gehört haben, die haben Gott kennengelernt, wie keiner auf der Welt Gott je hatte kennengelernt. Jesus erzählt, dass Gott ein Vater ist. Das Wort Vater in Verbindung mit Gott war schon einmal hier und da angeklungen, bei Jesaja zum Beispiel. Aber so wie Jesus Gott als Vater in den Raum stellt und klar macht an seiner eigenen Person, dass Gott ein väterlicher Gott ist, das ging denen jetzt neu auf. Das war etwas Neues. Dass Gott treu ist, dass er in Jesus Christus sein Wort hält, das hat Jesus Christus klar gemacht. Das war nicht neu, dass Gott treu ist. Aber, wie in der Geschichte ja schon gezeigt wurde, es braucht sehr viel Mut, das festzuhalten. Weil bei uns ja die Treue an der Zeitspanne oft gemessen wird, die zwischen Versprechen und Einlösung liegt. Wenn die Zeit sich ausdehnt, dann fängt der Glaube an die Treue bei uns zu schwinden an. Und Jesus sagt, auch wenn Gott tausende von Jahren wartet, in diesem Fall gut 4000 Jahre vielleicht, Gott hält sein Wort. Und das ist eine große Offenbarung, die Jesus hier uns gegeben hat. Ja, sein Name spricht von dieser Treue. Gott rettet. Er hat es versprochen und in Jesus Christus kommt es. Ein dritter Grund, weshalb Jesus in die Welt kommt, er kommt in die Welt, den Satan zu bekämpfen. Hier wird die erste Messias-Verheißung aufgegriffen. 1. Mose 3, Vers 15. Da hieß es, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der Same der Frau, wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken, aber ihn nicht unterkriegen. Jesus wird den Satan überwinden, sodass Johannes dann sagt in seinem ersten Brief, hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, sichtbar gemacht, hierzu erschien Gott in Christus, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Und wenn Sie dann am Weihnachtsabend oder in der Weihnachtsnacht, ist das zur Mitternacht auch? Das ist ja eine Mitternachtsmission. Ne? Die tritt nicht nur Mitternacht auf. Ne? Aber sie trifft Menschen an, die in der Mitternacht leben. Und diese gute Nachricht, dass Jesus gekommen ist, die Werke, den Erfolg, das, was der Feind gesät hat im Leben von Menschen, das kann Jesus zunichte machen. Ist das nicht gute Botschaft? Sie kennen alle Werke des Teufels, die aufgerichtet wurden und die scheinbar wie Bollwerke sind, die undurchdringbar sind. Und Jesus kommt und zerstört sie. Mächte der Lust, Bindungen, falsche Orientierung. Manches ist an Gutem, was an Gutem da war, eingeäschert, wie die Bomben die großen alten Bauten zerstören, so wie wieder in Jugoslawien alte, schöne Städte verwüstet worden sind. Diese Verwüstung zerstört Jesus, indem er etwas Neues aufrichtet. Ja. Jesus ist gekommen in die Welt, die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, wo der Satan etwas verwüstet hat in unserem Leben, da kann Jesus dieses Werk zerstören und das Neue wieder aufkommen lassen. Man sagt ja in der Theologie, die Auferstehung ist der Tod des Todes. Ein schönes Wort. Jesus zerstört die Zerstörung des Feindes. Er selbst sagte, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Königreich Gottes zu euch gekommen. Jesus ist gekommen, zu zeigen, dass er Macht hat über die Macht Satans. Wenn er Dämonen ausgetrieben hat mit einem Wort, dann sollte man daran erkennen, dass hier der ist, der grundsätzlich Macht hat über den größten und stärksten Feind des Menschen. Es gibt viele Menschen, die werden von Satan und seinen Dämonen geplagt und sie haben furchtbar Angst. Wir sollten ihnen gute Nachricht bringen. Wir sollten keine Angst haben vor Dämonen. Wir sollten wissen, dass wir in Jesus Christus geschützt sind. Ja, aber wenn die da poltern und machen, die sind wie die Löwen in Bunyans Pilgerreise. Die sind gebunden und die können nur so weit kommen. Lass die da brüllen, lass die da toben, sie sind angekettet. Sie können mir nichts antun, weil ich in Jesus Christus in einer Burg bin, die er nicht bezwingen kann. Das zeigt Jesus, dass er Macht hat über Satan. Für mich ist das eins der schönsten Botschaften der Heiligen Schrift. Jesus kann den Satan besiegen. Dazu ist er in die Welt gekommen. Dann ist die Königsherrschaft Gottes aufgerichtet. Denn hier ist der letzte, der größte Feind. Wo er schwinden muss, da hat Gott Raum. Und Paulus ruft auf, macht Gott Raum. Gebt nicht dem Teufel Raum. Gebt Gott Raum in eurem Leben. In Hebräer 2 lesen wir, weil also die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, nahm auch er in gleicher und uns nahekommender Weise, haben Sie gehört? In Ihrer Übersetzung steht es wahrscheinlich nicht so, wenn Sie Ihre Übersetzung aufschlagen würden, aber das Wort im Grundtext heißt nicht nur in gleicher Weise, dass er ähnliche Form annahm, Menschenform, sondern in dieser Form kam er uns nahe, in gleicher und uns nahekommender Weise nahm er Anteil an unserem Los, nahm er an denselben Teil, Fleisch und Blut, damit er durch den Tod, er nahm Fleisch an, damit er wie wir sterben konnte. Und er starb, damit er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat. Vorsicht an dieser Stelle. Dies ist kein Widerspruch zu Offenbarung 1 oder anderen Stellen. Satan hat nicht grundsätzlich die Macht über den Tod. Nicht das ist, was der Schreiber hier lehrt. Satan hatte nicht die Macht über den Tod, bis Jesus kam. Und seitdem hat Jesus die Macht über den Tod. Nicht so. Hier wird etwas gezeigt, das grundsätzlich wahr ist über Satan. Satan hat große Macht in dieser Welt, aber wussten Sie, dass er kein Schöpfer ist? Alles, womit, alle Mittel, womit Satan umgeht, sind entlehnte Mittel. Ob das gute Gegenstände sind, ob das böse Dinge sind. Böse in diesem Sinne, dass sie Verfügungen Gottes sind, wie Tod und Krankheit und so weiter. Die kommen nicht von Satan. Der Tod kommt nicht von Satan. Die Krankheit kommt nicht von Satan. Die Zerstörung, der Riss, der durch diese Welt geht, kommt von Gott. Satan nimmt diese von Gott in den Raum gestellten Phänomene und Gegenstände und gebraucht sie für seine Zwecke, um seine Herrschaft aufzurichten. Er borgt sie gleichsam. Ja, er ist ein Dieb. Gott lässt das zu. Das ist ein Geheimnis. Wir können das Geheimnis nicht lüften. Er lässt Satan Macht bekommen über den Tod. Aber die letzte Macht über den Tod hat Jesus Christus, hat Gott. Und das hat er gezeigt. Er hat seine alte Macht, die er immer beibehalten hatte, diese hat er existenziell sichtbar gezeigt, als er starb und wieder auferstand. Er starb, damit er den zunichte mache, das heißt ausschalte. Er hat den Satan nicht zerstört, aber seine Macht hier zunichte gemacht, indem er starb und auferstand. An beiden Stellen übrigens. Kürzlich las ich in der Zeitung, Gorbatschow, König ohne Königreich. König ohne Volk. Ja, das ist Satan, nachdem Jesus gestorben ist. Stellen Sie sich vor, in Jesus Christus sterben alle Glieder, Menschen im Königreich Satans. Satans ist ein König über die ganze Menschheit, der Gott dieser Welt. Und wenn Jesus stirbt, sammelt er in seiner Person juristisch alle, die im Bereich, im Königreich Satans sind, und sie sterben. Und jetzt steht Satan da ohne ein Königreich. Er ist noch König. Aber was hilft ihm das, ja? Gorbatschow ist noch König, ja? Gleichsam. Ja, aber was hilft ihm das, ein zerbröckeltes Königreich da? Satan ist im Tode Jesu überwunden worden, aber dann in der Auferstehung an den Pranger gestellt. Ja. Sichtbar ist er besiegt worden. Der Tod ist dann besiegt, sodass Satan keine Macht über den Tod hat. Damit er den zunichte machte, das heißt ausschalte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch versklavt waren, das ist Heidentum. Und jetzt sage mir niemand, lassen wir denen doch in ihrer ursprünglichen Freude ihres oder in ihren Religionen. Nein, nein. Heidentum und Religion des Heidentums ist etwas Furchtbares. Tag aus, Tag ein, Angst vor dem Tode, Angst vor Dämonen, Angst in einer Unwissenheit, ständig Mittelalter, furchtbar. Die Nachricht von Jesus Christus ist Licht und frohe Botschaft. Das soll uns wieder neu werden, diese alte Botschaft, dass Jesus gekommen ist, den Feind zu besiegen. Wir wollen das nicht selbstverständlich nehmen. Das soll in unserem Leben Form annehmen. Hören wir, was Paulus sagt in Epheser 1. Er spricht von der Macht seiner Stärke, der Macht der Stärke Gottes. Paulus häuft gern Kraftworte an. Welche er, Gott, in Christus wirkte. Gott wirkte in Christus die Macht seiner Stärke. Das heißt, er zeigte in der Person und in diesen großen Christusereignissen der Person Jesu, im Leben Jesu, zeigte Gott, wie stark er sei. Bis dahin war der Auszug aus Ägypten, vielleicht könnten wir sagen, das große Kraftzentrum der alttestamentlichen Geschichte. Wollte man sagen, wie groß und wie stark Gott war, dann hat man hingewiesen auf den Auszug aus Ägypten. So stark ist Gott. Aber jetzt kommt ein neues Kraftzentrum. In Jesus Christus wird gezeigt, was Gott tun kann. Er erweckte ihn ja von den Toten. Und er setzte ihn zu seiner Rechten im Himmlischen über alles Fürstliche. Das Wort bedeutet alles Erstrangige, alles, das oben ist. Nennen Sie es. Alles, was irgendwo ganz oben ist an Macht und das bedroht uns. Da ist Jesus über diese Macht hinausgegangen. Über alles Fürstliche hinaus und alle Autorität, Kraft, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen Weltzeit. Und er, Gott, tat alles unter seine Füße. Was uns bedrückt, was uns bedroht, hat Jesus längst besiegt. Das heißt, wenn es nicht wegnimmt, dann ist es in unserem Leben so besiegt, dass es uns nicht runterkriegen kann. Und das ist gute Nachricht. Dass ich in den Nöten, die Gott hier noch belassen hat, nicht untergehen muss, sondern dass ich wie ein König herrschen kann, Römer 5, damit die Gnade herrsche wie ein König. Es gibt zwei Wörter für herrschen, die Paulus in diesen Kapiteln gebraucht. An dieser Stelle, Kapitel 5 am Ende, 20, 21 glaube ich ist es, damit die Gnade herrsche wie ein König durch Jesus Christus in Ewigkeit. Das wird deutlich, wenn Jesus Herr und Haupt wird seiner Gemeinde. In seiner Gemeinde will er diese Macht dokumentieren, zeigen. Noch eine Stelle aus dem Epheserbrief. Epheser 6, Verse 10 bis 11, bis 12. Im Weiteren, meine Brüder, das heißt, wir sind auf der beiden Ebene. Was für mich zutrifft, trifft für euch zu. Was für euch zutrifft, trifft für mich zu. Ich brauche dieselbe Kraft. Ich brauche dieselben Worte, die ich hier jetzt schreibe. Im Weiteren, meine Brüder, werdet im Innern gekräftigt. Ich finde das so schön, immer wieder daran erinnert zu werden, dass an einigen diesen Stellen es nicht heißt, seid, sondern werdet. Gott gibt uns Gelegenheit, sich zu ändern, zu wachsen. Wir müssen nicht von heute auf morgen, beziehungsweise von einem Moment sein, was wir sein sollten. Wir dürfen, es darf eine Zeit nehmen, damit es anders wird. Denn viele von diesen Dingen geschehen nicht in einem Nu. Werdet im Innern gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wieder diese gesammelten Kraftworte. Die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan, um die listigen Methoden des Teufels widerstehen zu können, weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist, sondern gegen die Fürsten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Im himmlischen Raum, im geistlichen Raum. Da ist der Feind mit seiner Dunkelheit. Und diese Dunkelheit möchte in unserem Leben zur Herrschaft kommen lassen. Aber Jesus hat ihn besiegt und deshalb dürfen wir in seiner Kraft mächtig werden. Das heißt, Macht bekommen, Regierungsmacht bekommen in dieser Angelegenheit. Römer 16, Vers 20. Aber der Gott des Friedens, der Gott des Friedens ist ein kämpfender Gott. Dies ist die Sprache des alten Kommunismus. Sie erinnern sich, die sprachen doch immer von Frieden, nicht wahr? Das waren Liebhaber des Friedens. Was verstanden die darunter? Den Sieg des Kommunismus. Das, was am Ende dieses Klassenkampfes kommt, das ist der große Friede. Der Gott, der wirklich Frieden bringen kann, kämpft heute, damit dieser Friede entstehen kann. Aber der Sieg ist schon klar, weil grundsätzlich der Gott des Friedens am Kreuz gehandelt hat. Weil Christus, der Fürst des Friedens, den Feind schon überwunden hat. Das ist die Verheißung dafür, dass der endgültige Sieg kommt. Der Gott des Friedens wird Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen zerdrücken. Bald ist, wenn wir bald hier übersetzen, dann ist das sehr relativ. Für unsere Begriffe dauert das sehr lange. Wann immer Gott das tun wird, wird es schnell tun. Was zeigt das? Dass Macht hat. Gott kann die Macht Satans in Kürze vernichten. Wissen Sie, wie Satan den stärksten Feind dieser Welt besiegen wird? Entschuldigung, Gott. Den Menschen, in dem Satan seine ganze Kraft entfalten lässt. Und weg ist er. Mit dem Hauch seines Mundes, heißt es. Mit Schnelligkeit. Wir dürfen wissen, wenn die Schwierigkeiten in unserem Leben nicht so mit einmal verschwinden, dass der Gott des Friedens, mit dem wir versöhnt sind, der jetzt unser Helfer ist, nichts ist mehr dazwischen, er kann uns helfen. Ist er Herr geworden, dann ist er Helfer. Wenn wir mit ihm versöhnt sind und wir wissen, er könnte mit Schnelligkeit meine Not heben, wegnehmen. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass er in dieser Situation vollkommen herrscht. Ich bin getragen. Das lasen wir oder sangen wir im letzten Vers des Siebertliedes, das wir eben gesungen haben. Der Schwächste kann tragen. Warum? Haben Sie es noch in Erinnerung? Was? Wie? Wenn er von Gott getragen wird. Wir werden von Gott getragen und deshalb können wir Lasten tragen. Schließlich trägt ja er die ganze Last. Da denke ich an einen Herrn, der vor einiger Zeit einen Geburtstag wohl feierte. Er war etwas älter geworden, war aber noch nie im Flugzeug gewesen. Vielleicht habe ich das hier schon erzählt. Und dann wollte man ihm eine Freude machen und hat ihm eine kurze Flugreise gegönnt. Er stieg ins Flugzeug, der Pilot setzte ein an und es ging in die Luft. Und dann wurde rumgekreist und geflogen. Nach einer Zeit kamen sie wieder runter. Nun, wie war es, Papa? Es war herrlich. Aber ich muss zugeben, ich habe mich nie so richtig hinsetzen können. Er hatte Angst, ja? Hat nicht sein ganzes Gewicht auf den Sessel gestellt. Konnte ja... Er wusste nicht, was dann geschehen würde. Er hätte sich hinsetzen können. Und er hätte alle seine Enkel auf dem Schoß haben können, ja. Das hätte ruhig getragen, weil das Flugzeug ihn trug und alles, was er dazu tragen hätte. Ja. Wenn der Herr mit Schnelligkeit unseren Feind überwinden kann, dann wissen wir, hat er alles in der Hand. Ist es nicht schön zu wissen, wie Gott sich bemüht, bis in die Kleinigkeiten uns deutlich zu machen, was er tun kann und wie er es tut? Gott ist mit der Weihnachtszeit bemüht, uns Freude zu machen. Ja, ich glaube, das genügt für heute. Jesus ist gekommen, den Satan zu überwinden. Ich habe noch mehr, aber wenn Jesus nicht zurückkommt, vor dem nächsten Mal, dann muss das jetzt für die Zeit bleiben. Aber ich glaube, wir haben genügend gute Nachricht, damit wir die Glocken ziehen können in unserem Leben und am Singen bleiben können. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass wir die Zeichen der Freude zu dieser Zeit, zu dieser Weihnachtszeit, kenntlich werden lassen können. O Herr, lass uns nicht nur oberflächlich feiern, mit Kerzen und Glockengeschall und singen. O Herr, lass es von ganzem Herzen kommen, dass wir dich lieben und froh sind über dich, dass du ein Gott der Rettung bist. Und hilf uns, Herr, diese Not dort mutig hineinzutragen, wo Nacht und Mitternacht ist, wo Menschen besoffen sind, wo Menschen verkommen sind, ja, wo sie schön gekleidet sind, aber innerlich alles verwüstet ist, in allen, in den Beziehungen. Herr, hilf uns, Zeugen deiner Kraft und Hilfe zu sein. Amen.